4. Digitale Plagen. Logik der Zersetzung. Geht man davon aus, dass ein Code wie etwa der alphabetische dazu geschaffen wurde, die Welt in distinkte Begriffe aufzulösen und zu einer lesbaren Realität umzuformen, so haben wir es mit einer Art Verdauung zu tun. Der Code zerlegt die Welt in einzelne Bausteine, reiht sie entlang eines Zeitpfeils auf, macht sie lesbar, deutbar und schließlich programmierbar. Wie das Opfer der Spinne, dem ein Verdauungssaft injiziert worden ist, löst sich die Welt auf. Fortan erscheint sie als Form und verwertbare Plastik. Man könnte also sagen, dass der alphabetische Code die Welt zersetzt, indem er sie in distinkte Bausteine, Peptide zerlegt, sie in eine Realität, einen verwertbaren Stoff umbaut. Weil in dieser demiurgischen Machbarkeitsperspektive das Schöpfungsideal getilgt ist, können die Prinzipien der Verwertung, das heißt Extraktion, Potenzierung und Transformation der voneinander geschiedenen Weltpartikel, absolut gesetzt als zweite Natur erscheinen. An die Stelle der rätselhaften Schöpfung tritt die bloße, gefügige Materie. Nicht ohne Grund ist das Geld gleichzeitig mit dem Alphabet entstanden. Auch Geld ist ein Peptid, das hilft, das Ganze der Welt in Einzelaspekte zu zerlegen, um sie anzureichern, zu akkumulieren und auf nahezu x-beliebige Art neu zusammenzusetzen. Der digitale Code ist nun ein Code, der den linearen alphabetischen Code frisst. Verhelft das Alphabet dazu, den Körper der Welt, das Soma, in ein Zeichen, Sema, zu verwandeln, geht der digitale Code weiter und löst nun auch die Welt der Zeichen in Digits auf. Wenn Thomas Hobbes seine Philosophie der Natur mit den Zeilen beginnen lässt, die Philosophie der Natur werden wir am besten mit der Privation beginnen, das heißt die Idee einer allgemeinen Weltvernichtung, so kann man sagen, dass sich mit der Verflüssigung, der Digitalisierung der Zeichen eine Weltvernichtung zweiter Ordnung ereignet. Diese Neukodierung ist umso radikaler, als sich, wie im Falle der DNA, das Zeichensystem an die Stelle des Körpers setzen kann. Nicht zufällig machen sich überall dort, wo die Welt zum Digitalisat erhoben worden ist, Vorstellungen einer zweiten Genesis, einer optimierten Schöpfung bemerkbar. Im Digitalisat, wie in der synthetischen Biologie, wird der Körper nicht in seiner stofflichen Erscheinung zerlegt und rekombiniert, sondern, wie im Bild des Designerbabys, als eine Art Wunschgebilde entworfen. Wo aber der Körperbau zu einer Frage des Designs wird, wird der Körper als Schicksal verstummen, wird er nur noch als Gesellschaftskörper erfahrbar sein. Die Digitalisierung löst den Körper in seiner materiellen Erscheinung auf und überführt ihn, Big Data, in eine Zeichenwelt, in der seine Konturen verloren gehen. Der Körper wird zur reinen Information, ein Durchgangsort, in dem sich vorübergehend Intentionen, Handlungen, Ideen manifestieren. Auch wo dieser Körper der Glückliche ist, der in der Population verworfener Möglichkeiten vorgezogen wurde, ist er, wie in der genetischen Lesart, ein auf alle anderen Körper verteilter Einzelkörper oder umgekehrt ein Einzelkörper, der für die Gesamtheit der Population steht. Die große Flut. Die gleichzeitige Anwesenheit alles hier Geschaffenen, so haben die mittelalterlichen Theologen gelehrt, ist die Hölle. Unter diesen Auspizien kann das Internet als ein Ort der Weltverstopfung, als digitale Hölle aufgefasst werden. Denn das Netz vergisst nicht. Und auch wenn der Betreiber dieses oder jenes Servers Sorge trägt, seinen digitalen Vorgarten frei von Verunreinigungen zu halten, trägt die Proliferationslogik des Netzes dazu bei, dass jeder Dateneintrag tendenziell einen Ewigkeitswert erhält. War die Scientific Community in den Kindertagen des Internets noch geneigt, im Anschwellen gespeicherter Informationen einen Indikator für das wachsende Weltwissen zu sehen, zeigt sich nun, dass sich Stumpfsinn, Niedertracht und Aberglauben in nicht minderem, möglicherweise sehr viel größerem Maße ausdehnen. Aber in der Hölle, das ist klar, gehört auch dies zum Weltwissen. Würde Flaubert, der sich gegen das Ende seines Lebens mit dem Plan trug, eine Enzyklopädie der Dummheit zu verfassen, heute wieder auferstehen, so müsste er eingestehen, dass diese Arbeit längst geleistet ist. Ärger noch, dass sie sich immer wieder aufs Neue stellt. Information, das sind Werbung und Philosophie, Bilder und Threads, Posts und Shops. Das sind Enthauptungsvideos, Katzenclips und Blümchensex, Hasskommentare, Edelschnäpse und Leitartikel. Das gesamte dantische Höllengelände tut sich auf, nur dass im Netz sogar die Höllenkreise als Ordnungsfaktor abgeschafft worden sind. Systematische Fälschungen und Desinformationen, die in dieser Sinnflut als solche nicht mehr erkennbar sind, bewirken darüber hinaus tsunamiartige Erregungswellen. Marketing- oder Regierungsorganisationen führen virtuos vor, wie man dieses Beben in den sozialen Netzen zur Propaganda nutzen kann. Vielleicht die stärkste Wirkung dieses Informations-Overkills zeigt sich darin, dass die Nutzer, im Gefühl, auf dieses Schwemmgut jederzeit zugreifen zu können, nichts anderes mehr memorieren, ja dass ihr Gefühl für zeitliche Tiefe, ihr historisches Bewusstsein ertaubt. Wie hat es Alexander Kluge einmal formuliert? Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Total Liquidation. Mit dem Beginn des Computerzeitalters, also seit 1970, ist das Geld nicht mehr in den Kapitalen zu Hause, sondern als frei flottierendes Gebilde ortlos geworden. Haben ehedem die Stahlwände von Fort Knox mit einem großen Goldschatz die Illusion genährt, dass Geld nicht bloß ein x-beliebiges Zeichen ist, sondern einen handfesten Wert repräsentiert, stimmen nunmehr kopflose Weltfinanzmärkte über den Wert einer Währung ab. Auf die gleiche Weise, wie sich unsere Wirtschaft verflüssigt hat, hat sich auch das Geld liquidiert, ist zum elektronischen digitalen Zeichen geworden. Tatsächlich ist Geld der Paradefall des digitalen Zeichens, grenzüberschreitend, pervasiv, alle Poren der Wirtschaft, aber auch der Wahrnehmung durchdringend. Weckt dies einerseits die Hoffnung auf exorbitante Gewinne, so kann sich das Mehrwertversprechen durchaus auch zur Inflationsdrohung wandeln, x hoch n. Diese Instabilität, die sich in immer kürzer werdenden Börsen- und Währungskrisen artikuliert, ist dabei keine Verirrung, die der Gier Einzelner zuzuschreiben ist, sondern wohnt der Logik des Digitalen inne. Weil Geld, der Logik von x gleich x hoch n folgend, in Lichtgeschwindigkeit operiert, muss es zwangsläufig zu einem Konflikt zwischen Kapital und Arbeit kommen, zwischen dem globalen, atopischen Zeichen und der nationalstaatlichen Rückständigkeit. Dabei müssen die Handlanger des Kapitals, wie man sie früher genannt hätte, nicht einmal besonders bösartig sein. Es reicht, dass sie die Rationalität exekutieren, die in der Logik des Digitalen angelegt ist. Ganz abgesehen davon, dass man bestimmte Entscheidungen auch den Algorithmen des Hochgeschwindigkeitshandels oder Risikominimierungsalgorithmen überlassen kann. So fließt das Kapital dorthin, wo die niedrigste Steuerlast gilt und die größten Gewinne zu erwarten sind. Der Effekt dieses Mechanismus hat sich in der letzten Finanzkrise gezeigt. Denn Geld wurde und wird nicht mehr in der Realwirtschaft, sondern in der Finanzwirtschaft angelegt. So zeugt Geld noch mehr Geld, indes die Realwirtschaft als Überlebsel eines untergehenden Zeitalters ausgesaugt wird. Heute ist der Umsatz der Finanzwirtschaft, also der mit den ortlosen Zeichen agierenden Ökonomie, in etwa um den Faktor 70 größer als der der Realwirtschaft. Aufmerksamkeitsökonomie. Wenn Geld zum elektronischen Zeichen geworden durch nichts mehr gedeckt ist als durch sich selbst, wird seine Funktion als Wertmesser und Speicher fragwürdig. Steht jedoch jene Inflationsdrohung im Raum, deren Vorboten sich in immer kürzer aufeinanderfolgenden Spekulationsblasen abzeichnen. Wie also lässt sich die Knappheitsfunktion des Geldes aufrechterhalten? Die Antwort lautet: In der digitalen Welt lässt sich alles nach Belieben vervielfältigen, nur eines nicht: die Aufmerksamkeit des Konsumenten. Man kann nicht gleichzeitig zwei Bücher lesen oder zwei Filme schauen. Insofern tritt die Aufmerksamkeit des Nutzers oder des Konsumenten an die Stelle der natürlichen Knappheit, der des Goldes. Mit dieser Transsubstantiation entsteht, was wir Aufmerksamkeitsökonomie nennen. Haben so und so viele Menschen ein YouTube-Video angeklickt, bekommt es einen Wert zugesprochen. War dies früher ein Kaufakt, so ist es heute ein Hit oder Klick, irgendeine Spur, die signalisiert, dass der Nutzer diesem Objekt, Ort, Ereignis seine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Jeder Wert beruht fortan auf der Summe der Klicks, die das Objekt generiert hat. Mit der Aufmerksamkeitsökonomie begegnen wir einer merkwürdigen Dialektik. Der Tatsache, dass die Gelddeckung nicht im Rahmen der Formel, sondern nur unter Zuhilfenahme einer naturgegebenen Grenze möglich ist. Nur weil die Zeit des Konsumenten, anders als jedes digitalisierte Objekt, begrenzt ist, vermag die Aufmerksamkeitsökonomie Glaubwürdigkeit zu erringen. Das Analoge, der Mensch, insofern er nicht X ist, deckt das Digitale. Die Verschiebung von der natürlichen Knappheit zur Wahrnehmungsknappheit markiert eine tiefgreifende Veränderung. Der Wert entsteht nicht mehr dort, wo etwas der Natur abgetrotzt wird, sondern wo, vor dem Prospekt einer kategorischen Überflüssigkeit, die Wahl dieses oder jenes Guts als Akt von Bedeutung empfunden wird, als Ausweis der Zugehörigkeit, des Lifestyles, der narzisstischen Erhöhung. Waren die Güter ehedem materieller Natur, so lassen sich heute Meinungen, Empfindungen, Emotionen vermarkten, hat sich der Kapitalismus in das Seelenleben der Menschen gesenkt. Dies nicht markiert nicht bloß eine Verschiebung, sondern geradezu eine Explosion des kapitalistischen Rationale. Wo die Quote herrscht, verwandelt sich jedes Objekt zu einem Stock. In diesem Sinne ist die Rede von der Ich-AG keineswegs fehlgeleitet. Muss der Einzelne sich doch überall dort, wo die Quote herrscht, einem solchen permanenten Abstimmungs- und Evaluierungsdruck stellen. Damit aber wird er mit einer Spaltungslogik konfrontiert. Ist er einerseits ein Naturwesen, löst er sich andererseits zu einem Digitalisat auf, das der Logik der Formel gemäß in Lichtgeschwindigkeit verbreitet, vervielfältigt werden kann. Dieses Image freilich hat nur einen Wert, wenn es durch einen Persönlichkeitsstandard gedeckt wird, der die Funktion des Goldstandards übernommen hat. Tatsächlich hat Marx mit seiner Bemerkung, dass nur der Mensch Mehrwert schafft, die Problematik dieses Zwiespalts antizipiert. Überall dort, wo die Maschine ins Spiel kommt, tendiert die Profitrate gegen Null, wird Mehrwert nur dadurch möglich, dass der Mensch einen Mehrwert ins Spiel bringt, der von der Maschine nicht besorgt werden kann. Allerdings wäre die Aussage, dass der Wert dort entsteht, wo der Einzelne nicht X ist, unvollständig. Der Wert entsteht, wo der Mensch etwas leistet, was von der Maschine nicht besorgt werden kann. Ein Akt, der sich der Logik der Formel entzieht, aber der sich mit ihrer Hilfe zu einem Massenprodukt ummünzen lässt. In diesem Sinn ist es kein Zufall, dass der Persönlichkeitsstandard keine abstrakte Größe bleibt, sondern das Gesicht eines Stars annimmt. Eines Menschen, der eine letztlich inkommensurable, dennoch allgemein wertgeschätzte Performance hinlegt. Scheinproduktion. Dass das Kapital ein gefräßiges Monster ist, ist eine Binsenweisheit, die wenig zum Verständnis des zeitgenössischen Kapitalismus beiträgt. Um die Veränderung der kapitalistischen Ordnung zu begreifen, war der Begriff der New Economy sehr viel tauglicher. Signalisierte er doch, dass sich in unserem Wirtschaftsleben eine tektonische Verschiebung ereignet hat. Worin aber besteht diese Verschiebung? Zunächst einmal führt uns die Digitalisierung vor Augen, dass das Zeitalter der Massenproduktion vorüber ist. Denn wenn die Lohnstückkosten eines zusätzlichen Produktes gegen Null tendieren, lässt sich die Formel x ist gleich x hoch 1 wie ein Abgesang auf die klassische Ökonomie lesen. Was es im Überfluss gibt, lässt sich schwerlich verkaufen. Der Kapitalismus hat sich zu Tode gesiegt. Nun haben sich nicht nur die Produkte zu Mustern verwandelt, darüber hinaus haben sämtliche Strukturelemente des klassischen Kapitalismus, von der Arbeitskraft bis hin zu den Produktionsmitteln, einen solchen Entwertungs- und Entkernungsprozess durchlaufen. So wird der Patient, der dort auf der Intensivstation liegt, nur noch auf künstlichem Wege über Abwrack, Prämien, Rettungsschirme, Schuldenschnitt oder Finanzspritzen am Leben erhalten. Haben wir in den Tempeln der Finanzmetropolen die Triumphgäste, selbsternannte Masters of the Universe, gen Himmel aufragen sehen, so hat uns die Finanzkrise gelehrt, dass es sich in Wahrheit um gigantische Grabsteine handelt, deren einziger Sinn in der Überblendung des historischen Nullpunktes liegt. Schon der abgründige Begriff der Realwirtschaft lässt erahnen, dass man es hier vor allem mit einer Potjomkinschen Kulissenlandschaft zu tun hat. Gewissermaßen ist der Kapitalismus in die virtuelle Sphäre hinübergewandert, dorthin, wo man es nur mehr mit der Simulation von Arbeit und der Beschreibung von Produkten zu tun hat. Selbst dort, wo es in digitaler Form noch gelingt, die Gesetzmäßigkeiten des klassischen Kapitalismus auszubeuten, tendiert der Gewinn gegen Null. Denn perfekte Märkte sind entropische Märkte, bei denen die Profitrate sich der Nullzone nähert. Aus diesem Grund lautet das Zauberwort der postkapitalistischen Welt Disruption. Nur die Störung des Marktes, sei es dadurch, dass ein ganz neuer Service erschlossen wird, Cloud Computing zum Beispiel, oder dass ein tradiertes Geschäftsmodell digitalisiert wird, vom Taxi zu Uber, verheißt noch Profit. Mögen diese Neuerungen und Rationalisierungsschocks den jeweiligen Portalbetreibern Freudenschreie entlocken, so ist bemerkenswert, dass selbst Portale, ist gleich Märkte, die hunderte von Millionen von Nutzern beglücken, nicht profitabel arbeiten. Wenn Firmen reüssieren, die kein Produkt besitzen, denen es aber gelingt, eine beträchtliche Anzahl von Nutzern an sich zu binden, so deutet dies darauf hin, dass der User zum Produkt geworden ist. So wurde WhatsApp für 19 Milliarden Dollar für Facebook gekauft, obwohl das Unternehmen keine schwarzen Zahlen schrieb und auch vom Geschäftsmodell her nicht auf eine Monetarisierung aus war. Für jeden der seinerzeit 450 Millionen Nutzer der App hat Facebook also etwa 32 Euro hingelegt. Tatsächlich ist das Ziel der Portalbetreiber nicht der Markt, auf dem verschiedene Anbieter miteinander konkurrieren, sondern die Monopolstellung selbst. Denn erst wenn sich der Provider der unumschränkten Aufmerksamkeit seiner Nutzer erfreut, lässt sich der Netzwerkeffekt mit Gewinn ausbeuten. Allerdings verändert dies das Verhältnis von Kapital und Arbeit auf grundlegende Weise. Denn um die Aktivitäten seiner Gefolgschaft ausbeuten zu können, Crowdsourcing, muss sich der Provider als perfekter Sachwalter der Nutzerinteressen, als eine Art Superuser darstellen. Mag er auch der Einzige sein, der von der Arbeit der Nutzer profitiert, muss er doch den Schein des Sozialen wahren. Tatsächlich hat man es mit einer Rückkehr feudalistischen Denkens zu tun, einer Logik, bei der Provider und Nutzer in einem Gefolgschaftsverhältnis zueinander stehen. Der Provider hat mit dem Fabrikherrn nichts mehr zu tun, seine Devise Don't be evil, seine Gedankenwelt neofeudalistisch, seine Religion das Geschenk. Patentiertes Leben. Ein Paradigma für die Proliferationsverheißung des Digitalen ist, wenn wir das Transformationszeichen als Reproduktionszeichen lesen, die Landwirtschaft. In ihr geht es vornehmlich um Vermehrung und da die Formel x gleich x hoch n eine genetische Formel ist, haben wir es in der Landwirtschaft mit einer Art digitalen Sphäre avant la lettre zu tun. Wo früher 3 Kühe standen, sind es heute 1000, wo 5 Schweine im Koben suhlten, sind es 10.000, wo 7 oder 8 Kühner Körner pickten, sind es 100.000. Die Gentechnik suggeriert, dass Leben nichts weiter als die Expression eines Schreib- und Leseprozesses ist. Wird der in der DNA angelegte Code durch den Menschen rekombiniert oder verändert, kann man darin eine Autorschaft sehen. So scheint es nur logisch, sich dieses geistige Eigentum patentieren zu lassen. Tatsächlich haben die amerikanischen Bundesrichter die Arbeit eines Kopisten, der den ursprünglichen Text abgeschrieben verändert hat, als eine Form der Urheberschaft gewertet, wobei Urheberschaft nicht einmal das volle Verständnis des genetischen Textes voraussetzt. Dieser Mangel an philologischer Genauigkeit hat dazu geführt, dass seit Ende der 1970er Jahre auf gentechnisch veränderte Tiere und Pflanzen Patente ausgegeben werden. Mit einem solchen Instrument ausgerüstet, ist es Firmen wie Monsanto gelungen, ganze Märkte unter ihre Kontrolle zu bringen. Genau besehen wird das veränderte Genmaterial nicht nur patentiert, um ein einzelnes Produkt zu schützen, sondern vor allem, um über dessen Proliferation Herrschaft zu erlangen. Man kann also sagen, dass die Biotechnologie versucht, die aberwitzige Proliferationsverheißung der Boolschen Formel, nämlich x ist gleich x hoch n, in der Realökonomie zur Anwendung zu bringen. Bei der Patentierung von Erbgut mag es zwar um ein Patent auf eine Erfindung gehen, doch bei Lichte betrachtet wird offenbar versucht, die Boolsche Formel selber zu patentieren. Wenn in modernen Gesellschaften die Patentierung des Lebens zur Ultima Ratio werden konnte, so zeigt sich darin die fragwürdige Gleichsetzung von Leben und Information. Und damit der Reflex jenes Gottesbeweises, der mit der digitalen Logik einhergeht. Hat der Genetiker die Position eines Gottes usurpiert, so hat die kurze Geschichte der Genetik vorgeführt, dass die vollmundige Behauptung von der vollständigen Entschlüsselung des Genoms nur ein Marketingkrieg war. Die Reklamierung eines Urheberrechts, das von den seither aufgeworbenen Fragen längst ad absurdum geführt worden ist. Denn die überaus komplexen Vorgänge bei der Übersetzung des genetischen Codes in seine phänotypischen Ausprägungen und die damit einhergehenden Wechselwirkungen mit anderen Organismen können in ihrer Vielschichtigkeit keineswegs in eine wissenschaftliche Beschreibung, geschweige denn in eine juristische Folgenabschätzung zurückübersetzt werden. Was aber, wenn die Rechtsprechung dem Copypaste nicht nur Rechte zuspreche, sondern auch die Pflicht auferlegte, für die Schäden aufzukommen, die seine Chimäre in der Welt hinterlässt? Bei welchem Gericht dieser Welt wird man Gott für die Mängel an seiner Schöpfung verklagen können? Der überholte Mensch. Der Kapitalismus hat das Arbeitsethos zum Fundament unseres Selbstverständnisses gemacht. Arbeit ist die Leiter, auf der wir dem Verdienst und der Seligkeit entgegensteigen. Allerdings wächst, wie die Geschichte des Kapitalismus lehrt, auch die Fallhöhe. Zudem haben wir uns mit der Maschine einen Begleiter und Konkurrenten erschaffen, der das Verständnis wie die Möglichkeiten der meisten Menschen schon jetzt übersteigt. Heißt es euphemistisch, dass man einen Menschen freistellen könne, so ist die unschöne Wahrheit, dass er mit dieser Freistellung nicht selten in ein moralisches Nichts stürzt. Seiner Stellung beraubt, erscheint er, je nachdem, als nutzloses Luxusgeschöpf oder als verunreinigender Faktor. Versucht er sich dem System wieder einzugliedern, muss er gewahren, dass er chancenlos ist. Denn der Arbeitsspeicher vermag nicht nur auf eine Enzyklopädie bereits geleisteter Arbeiten zurückzugreifen, er funktioniert zudem mit einer Geschwindigkeit, die die Reaktionsfähigkeit der Menschen weit übertrifft. Die Formel des x ist gleich x hoch n, führt uns in eine Welt, in der wir mit Gebilden interagieren, denen alles Menschliche fremd ist, die keine Ermüdung, keine Langeweile und keine Launen kennen. Insofern ist der Computer kein Kollege, sondern in Wahrheit ein Fremdkörper. Und zwar gerade in dem Maße, in dem er sich die menschliche Arbeit und Intelligenz einzuverleiben weiß. Wenn die chinesische Firma Foxconn, die die iPhones für Apple montiert, ihre von Suiziden heimgesuchte Arbeiterschar durch eine Roboterarmee ersetzt, so ist dies der Einsicht geschuldet, dass der Mensch in der Logik des Arbeitsspeichers vor allem ein Mängelwesen ist. Hat sich die Gesellschaft lange Zeit darin geübt, die Menschwerdung mit der Industria gleichzusetzen, seinem Fleiß, muss sie nun einen Bankrott dieses Tugendbildes gewärtigen. Begreifen wir die Logik des X ist gleich X hoch N als Betriebssystem des Kapitalismus, so ist evident, dass Mehrwert nur dort entsteht, wo der Einzelne etwas leistet, was die Produktionshöhe der Maschine übersteigt. Da es dem Einzelnen unmöglich ist, mit der Geschwindigkeit des Arbeitsspeichers zu konkurrieren, bleiben ihm nur die Bereiche, zu denen die Maschine noch nicht fähig ist. Gewiss mögen noch immer Nischen existieren, die sich der Logik des Digitalen entziehen, dennoch ist klar, dass diese Lebensräume als Soziotope enger werden. Selbst für denjenigen, der, anders als die meisten seiner Zeitgenossen, das Betriebssystem des X gleich X hoch N zu programmieren weiß, gibt es keinerlei Schutzraum, denn ist eine Arbeit einmal programmiert, ist sie im Museum der Arbeit gelandet, folglich entwertet. Zu arbeiten heißt also letztlich, sich selber überflüssig zu machen. Was Schumpeter die kreative Zerstörung nennt, läuft auf eine Spaltung hinaus. Im Reich der Formel haben wir es mit jener Asymmetrie zu tun, bei der der Mensch seiner Menschennatur folgend die Gleichung zwar denken, aber ihr physisch nicht nachkommen kann. Mag der Geist auch willig sein, das Fleisch ist schwach.